Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Ungarn hat gewählt. Gestern hat sich eine große Mehrheit für Peter Modja und vor allem wohl gegen Viktor Orban ausgesprochen. Nach 16 Jahren nun ein Wechsel in der Regierung. Und damit hoffen auch Künstlerinnen und Künstler auf mehr Freiheit und mehr Demokratie. Gleich ein Gespräch mit der ungarischen Schriftstellerin Noemi Kisch. Außerdem Webers Freischütz in Nürnberg im Weber-Jubiläumsjahr und eine neue Arbeit der Künstlerin Anta-Helena Recke in Zürich über Albträume und Kindheit. Die Wahlen in Ungarn gestern endeten mit Jubel der Opposition. Viktor Orban hat nach 16 Jahren die Macht verloren, die er genutzt hat, um das Land umzubauen in eine illiberale Demokratie mit weitgehendem Einfluss der Regierung auf Kultur und Medien. Ich habe mit Noemi Kisch gesprochen, Schriftstellerin, Hochschullehrerin und Journalistin, und sie zunächst gefragt, wie sie den Wahlausgang gestern erlebt hat.
Ja, also es ist jetzt alles sehr frisch. Wir haben hier in Ungarn die Mehrheit gar nicht geschlafen, glaube ich, weil es so spannend war. Diese Wahl ist auch ein Beweis, dass diese illiberale Demokratie, die Sie auch genannt haben, dass sie doch ein Stück Demokratie enthalten hat. Also dass es überhaupt möglich war, eine andere Regierung, eine andere Partei, eine andere Politik hier wahrscheinlich eingeführt wird. Also das ist schon sehr demokratisch und das haben die Menschen eigentlich selbst erworben, weil es so viele Menschen in den letzten 2 Jahren sich für Peter Modja sich eingestellt haben.
Ja, Sie haben gesagt, Sie haben kaum geschlafen. Es war so spannend, der Wahlausgang. Der war ja eigentlich verhältnismäßig klar. Viktor Orban hat schon früh seine Niederlage eingestanden, was man nicht unbedingt erwarten musste nach dem schmutzigen Wahlkampf, den er geführt hat. Hat Sie das überrascht?
Eigentlich nicht, weil er hat gestern ganz eindeutig gesagt, dass er Peter Modja anerkennt. Und er wünscht alles Gute für die neue Regierung. Und ich glaube, viele haben jetzt eine Erwartung, dass dieser ganze zentralisierte, autorisierte System vorbeigeht. Also ich denke, Peter Modja ist auch ein Fidesz-Mann. Ja, das müssen Sie auch wissen, dass er selber aus der Partei kommt wie Viktor Orban. Er gibt nicht so viele Interviews, er war auf der Straße, er hat das ganze Land sozusagen mit einem Lastwagen bewegt. Und er hat nicht nur Facebook-Politik geführt, sondern wirklich mit Menschen getroffen. Und das hat den Menschen sehr gut gefallen. Also es ist eigentlich eine Zivilbewegung, nicht mal eine richtige Partei jetzt, die Ungarn regieren wird. Also wir müssen das abwarten.
Ja, Sie haben es gesagt, auch Peter Modja kommt aus der Fidesz-Partei ursprünglich. Es heißt auch, er habe ein Plakat von Viktor Orban in seinem Zimmer gehabt, weil er ihn zunächst mal auch verehrt hat, ist dann zum politischen Gegner geworden. Wie viel Richtungswechsel erwarten Sie denn jetzt, was gerade die Kultur angeht in Ungarn und die Medien?
Ja, also er ist nicht linksliberal, das müssen wir schon nochmal betonen. Er ist liberal-konservativ, würde ich ihn einschätzen. Also liberal-konservativ ist auch seine kulturelle Äußerungen. Aber ich erwarte sehr viel von ihm, ganz ehrlich gesagt, weil ich als Autorin in Deutschland mit mehreren Büchern, ich habe immer Orban als Nachteil bekommen und wir Autoren, Künstler waren sehr viel auch kritisiert, dass wir in Ungarn leben, in diesem autoritären System und dass wir nicht genug tun, obwohl ich denke, die ungarischen Bürger haben jetzt sehr gut diese Prüfung bestanden, weil es wurde sehr viel getan, dass das System jetzt sich ändern wird. Also ich erwarte Souveränität von Peter Modja und ich erwarte die Herstellung der Autonomie des Kunstes und Medien und Kultur.
Das war in der Vergangenheit nicht so. Haben Sie sich als Literatin eingeschränkt gefühlt?
Ja, also Einschränkung in dem Maße, dass Autoren, die nicht für die Regierung waren oder nicht in den Augen der Regierung waren, die haben keine Unterstützung bekommen. Und ich als Autorin, also Frau und schreibende Frau, das ist natürlich war schon ein Nachteil, weil das ist ein sehr patriarchalisches System in Ungarn in der Politik. Ich erhoffe auch, dass Peter Modja nicht auch ein patriarchalisches System aufbauen wird. Also ich hoffe eine andere Frauenpolitik. Ich erhoffe auch eine gute Familienpolitik, obwohl das auch schon bei Orban eigentlich habe ich viel Positives auch erlebt, weil ich auch Mutter bin von 2 Kindern und weil ich diese Kinder ernähre aus meinem Lohn sozusagen. Also ich erwarte mehr Aufmerksamkeit und soziales Aufmerksamkeit und nicht diese Mafia, diese zentralisierte Wirtschaftspolitik und Gesundheitspolitik und Schulwesen, alles müssen verbessert werden in Ungarn.
Ja, in alles hat der Staat extrem hineinregiert. Bei der Kultur kann man sagen, die staatlichen Theater und Museen, die hat die Fidesz unter Orbán unter Kontrolle gebracht. Theaterintendanten, Museumsleiter sind entlassen worden, wenn sie nicht der Regierungslinie entsprochen haben. Und auch die Medien sind umgebaut worden zu reinen Propagandainstrumenten. Was denken Sie, wird der Regierungswechsel da jetzt mehr Freiheit bringen?
Ich denke unbedingt, weil die Leute, die jetzt Peter Major gewählt haben, die haben das festgelegt, dass Kultur wieder frei sein muss. Theater, Musik, Literatur vor allem. Und wir haben einen neuen Nobelpreisträger, der uns sehr wichtig ist, László Krasta-Horkai. Und das ist eine höchste Ehrung von Ungarn, dass unsere Literatur so Weltklasse geworden ist. Und ich erhoffe sehr viel von Peter Magyar. Und ich würde Ihnen das auch raten, dass Sie diese Autonomie der des Kunstes wiederherstellt und auch in den Medien, dass wir frei sprechen können und dass ich für meine Meinung, für meine Denken, für mein Schreiben nicht benachteiligt werde.
Ja, es haben sich viele Künstlerinnen und Künstler auch engagiert im Wahlkampf. Zuletzt noch mit einem großen 7-stündigen Konzert in Budapest vor 100.000 Besuchern. Wie wichtig war das Engagement von Künstlerinnen und Künstlern? Haben die Wahlen tatsächlich beeinflusst?
Ich glaube schon, es ist, meine Kinder waren da, also ich habe 2 16-Jährige, es war eher Popmusik und Rockmusik und Rap. Das war nicht klassische Musik und Literatur, das war ein populäres Musikfestival, wo sehr viele sehr junge Leute dorthin gegangen sind. Und das hat auch in Budapest, in der Hauptstadt, eine große Wirkung entfalten. Und ich denke, das war ein symbolischer Akt ja auch dafür, dass die Menschen bereit sind, mit Musik, mit Kunst eine neue Regierung bilden, was eigentlich sehr schön ist. Man nennt das auch feine Revolution, würde ich das nennen.
Ja, es klingt nach Aufbruchsstimmung. Ist die denn nur im Popsektor vorhanden oder geht das auch in die Hochkultur? Also Literatinnen und Literaten, Intellektuelle, viele haben ja das Land verlassen unter Orbán. Werden die vielleicht zurückkommen? Gibt es eine Aufbruchsstimmung?
Ich habe das immer ein bisschen skeptisch gesehen, weil ich in meiner Muttersprache schreibe, weil ich sehr verbunden bin in meine ungarische Welt und die besten, die großen Autoren haben das Land gar nicht so richtig verlassen. Also Imre Kertész ist auch damals nach Hause gekommen, als er ein paar Jahre in Deutschland verbracht hat und Krasznahorkai ist auch immer wieder in Ungarn. Also ich denke, dass Ungarn kann sehr viel anbieten, was Kunst, Musik und Literatur und Film ist, Film besonders. Also sehr gute Filme werden hier immer wieder gedreht. Und es ist immer sehr europäisch und immer ausgezeichnet, besonders in Berlin ist unsere Literatur und Film und Musik sehr präsent. Also ich sehe das nicht so. Wir leben in einem freien Europa, also man kann ein neues Zuhause auswählen, aber ich denke nicht, dass viele sich jetzt ändern werden. Aber was sehr schön ist, dass viele Künstler haben gesagt, ich gehe gerne nach Ungarn und ich werde sehr gerne in Budapest auftreten. Auch wie wir ungarische Künstler, wir gehen sehr gerne nach Paris, Rom, Czernowitz, Kiew, Moskau auch natürlich und Berlin auch. Also ich denke, also als Künstler musst du sehr offen sein für die Welt.
Gucken wir zum Schluss vielleicht noch auf die demokratische Kultur in Ungarn, die Viktor Orbán stark verändert hat. Er war selbst ja früher mal Freiheitskämpfer gegen den Kommunismus, hat dann diese illiberale Demokratie, das System Orbán installiert, von dem ja jetzt auch Peter Modja in gewisser Weise profitiert, denn er hat die Wahl gewonnen, er hat sogar mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen, aber durch die Veränderung des Wahlsystems durch Viktor Orbán hat er jetzt sogar eine Zweidrittelmehrheit, was ihm natürlich eine große Machtfülle im Land gibt. Wird er das Wahlrecht ändern? Wird die demokratische Kultur wieder zu einem Mehrheitswahlrecht zurückkommen?
Ja, also er hat angedeutet, dass Ministerpräsident darf man nur 2-mal sein, also 8 Jahre lang. Und er möchte auch die alte Wahlsystem wiederherstellen. Er möchte die ungarische Grundgesetz auch wieder ändern, wo auch andere Minderheiten sich besser fühlen. Er hat sehr viel angedeutet, wir müssen das jetzt abwarten. Ich bin auch kritisch, wenn er das nicht tut. Also wenn Peter Major diese Macht jetzt, was ich eigentlich und viele Politologen, Journalisten, Künstler, das ist sehen, dass es zu viel Macht ist. Also Demokratie funktioniert viel besser, wenn mehr Kontrolle da ist. Aber ich erhoffe, dass er wirklich die Wähler gut tun möchte und dass er auch nicht so zu weit geht wie Viktor Orban, der eigentlich ein politischer Vater ist für Peter Magyar. Und das ist das Komische und das Groteske in dieser ganzen Geschichte jetzt in der ungarischen Politik, dass eigentlich ein Schüler von Orban der neue Ministerpräsident wahrscheinlich in Ungarn sein wird.
Und ich höre bei Ihnen, Peter Magyar steht jetzt unter Beobachtung.
Ja, also ich bin immer distanziert, das ist jetzt alles sehr frisch. Ich bin auch ein bisschen schockiert in dem positiven Hinsicht, dass so viele Wähler ihn gewählt haben, dass so mutig die Menschen sind, etwas Neues auszuprobieren. Aber ich denke, das ganze Land jetzt muss er vereinen, versöhnen und wir müssen eine sehr positive über die Zukunft denken und dass Ungarn wieder auf diese gute, positive politische Karte da sein wird.
Die ungarische Schriftstellerin Noémie Kish über den Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn gestern und ihre Erwartungen an eine zukünftige Regierung unter Peter Magyar. Wenn man schwarz ist, dann ist man anders in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Die Künstlerin Anta Helena Recke erzählt davon in einer Produktion für das Theater Zürich. Ihre Projekte sind rechercheintensiv und engagiert. Die nutzen viele Medien und Formate und werden ziemlich regelmäßig zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen. Monster, eine visuelle Albtraumanalyse, heißt nun der Abend in Zürich. Und der hat viel mit der Biografie Reckes zu tun, die 1989 in München geboren wurde und dort aufgewachsen ist als schwarz gelesenes Mädchen. Monster ist eine Co-Regie mit Maxi Menja-Lehmann und Anna Fröhlicher. Michael Lages war in Zürich dabei.
Wer hat Angst vom weißen Mann? Das ist die allererste Frage, die eins der sieben Kinder stellt, die die Hauptfiguren sind an diesem Theaterabend. Und ein paar Mal tauchen tatsächlich auch furchteinflößende Schreckgestalten auf. Monster, riesige weiße Wesen mit gewaltig breiten Männerschultern, in Uniform oder sonst wie bedrohlich. Vermutlich stecken im Kostüm je ein großer Mensch und auf dessen Schultern ein weiteres Kind, das ganz oben den Monsterkopf mit schwarzem Wuschelhaar herausstreckt. Wer dieses Ungetüm aber wirklich ist, das darf unklar bleiben. Eine Definition bietet das Programmheft in einer Art Motto, in dem es den italienischen Philosophen Antonio Gramsci zitiert. Die alte Welt liege im Sterben, schrieb er, und die neue könne noch nicht geboren werden. Jetzt sei die Zeit der Monster. Es kann aber auch sein, dass jedes der Kinder sich selber als Monster fühlt, wie womöglich auch die Künstlerin Anta Helena Recke sich fühlte damals als Kind in München. Aber auch eine weiße Mutter, Väter kommen hier nicht vor, könnte sich monströs empfinden in der Rückschau auf die erste Zeit mit einem andersartigen, von der Umwelt fremd gelesenen Kind. Karin Pfammerter, eine der Säulen im Züricher Schauspielhausensemble und eine der Mütter neben Mirjam Rast und Lena Ozen, erzählt gegen Ende so eine überaus selbstquälerische Muttergeschichte. Tatsächlich ein Albtraum vom Flüchten.
Also, dass meine Kinder ertrunken sind. Also, dass ich sie nicht mehr halten konnte irgendwo. Dass sie irgendwie in so eine tiefe Grube oder was auch immer ins Wasser.
Es tut wirklich weh. Die Recherchen in den Familien, die für dieses Projekt Auskunft gegeben haben, sind offenbar bis an die Grenzen des Erträglichen gegangen und darüber hinaus. Die Hochachtung für diese Suche nach dem Schmerzpunkt ist allen Beteiligten gewiss. Aber auch spielerisch versucht das Team, dem familiären wie gesellschaftlichen Drama auf die Spur zu kommen. Was wollen wir spielen, fragt die Mutter.
Schminken.
Nein.
Doch.
Nein.
Ich will schminken.
Nein, bitte nicht.
Nein, schminken.
Also gut.
Und das Kind schminkt die Mutter noch viel weißer, als die eh schon ist. In einer späteren Szene ist Kindergeburtstag und anstatt mit verbundenen Augen auf einen Topf zu schlagen, prügelt eins der Kinder mit einer Art Baseballschläger auf ein naturgemäß schwarz-weißes Zebra ein, das vom Bühnenhimmel herabbaumelt. Oft haut es daneben zu allseitigem Gelächter, aber mit der Zeit schlägt es das Papptier in Stücke und aus ihm heraus rieseln viele winzige Zebras auf die Kindergesellschaft herab. Albtraumanalyse haben Anna Fröhlicher, Maxi Menja-Lehmann und Anta Helena Recke den Monsterabend im Untertitel genannt. Und dies Bild ist eins von denen, die so schnell nicht wieder aus dem Kopf verschwinden wollen. War es aber auch, aus durchaus starken Bildern entwickelt sich kein Strom, jedenfalls keine Energie, die die 90 Theaterminuten wirklich in Bewegung halten könnte oder in Fluss. Vielleicht sind das aber auch wirklich überhaupt keine angemessenen Kategorien. Womöglich ist ja nur gewollt, Bilder einer Ausstellung zu verfolgen. Bilder, in denen Mütter und Kinder damit beschäftigt sind, all dem Unausgesprochenen in der familiären Beziehung nachzuspüren. Und dabei gelangen sie halt unweigerlich auch an den Punkt, wo jede und jeder das Drama zwar spürt, aber eben auch ahnt, dass es unaussprechbar bleibt, bis auf Weiteres. Und immer wieder fragen die Jungen und die Mädchen, wer bin ich und warum bin ich anders als die anderen? Wie schwer es ist, auf diese Fragen die besten, das heißt die menschlichsten, gemeinschaftlichsten Antworten zu finden, das zu zeigen, macht die Stärke dieses Abends aus. Wer im Publikum sich ganz und gar darauf einlässt, also auf die Begegnungen mit Albtraum und Schmerz, wird vielleicht bald vergessen, dass hier die Form fehlt für ein wirklich starkes Stück im Theater.
Michael Lages über Monster, eine visuelle Albtraumanalyse am Schauspiel Zürich. 2026 ist Weberjahr. Karl Maria von Weber ist vor 200 Jahren in London gestorben. Und auch wenn das Jubiläumsjahr vielleicht nicht so gefeiert wird, als ginge es um Bach, Brahms oder Beethoven, es gibt Ausstellungen, Konzerte und auch Inszenierungen der bekanntesten Weber-Oper Der Freischütz, gerade in Nürnberg. Da gab es gestern die Premiere einer Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito. Die beiden gelten als genaue Beobachter gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Und um die geht's meistens auch in ihren Regiearbeiten. Uwe Friedrich war in Nürnberg. Uwe spielt auch Der Freischütz, also die romantische deutsche Nationaloper, nicht mehr im Dreißigjährigen Krieg wie bei Weber, sondern in der Gegenwart in Nürnberg?
Genau so ist es. Der Samiel, eigentlich ja der Gott sei bei uns, der Teufel, ist nicht so ganz deutlich gesagt, wer er denn nun wirklich ist, der die Freikugeln ermöglicht. Der ist hier eine Flugdrohne, die mit KI-Stimme spricht in der Wolfschlucht-Szene. Ganz zu Anfang laufen fast alle in Flecktarren rum, mal in blau, mal in eher orange, zwei Gruppen. Auch Max, der Jägerbursche, und Kaspar, der Gegenspieler, haben irgendwie vage was mit Militär zu tun. Es werden interessanterweise etwas die Gewichte verschoben. Es ist ja gleich zu Anfang so, dass der Bauer Kilian beim Preisschießen gewinnt. Der gehört ja zur Mehrheit der tendenziell im Feudalismus unterdrückten Bauern, während Max zur Elite gehört. Hier gehört eher Max zur Mehrheitsgesellschaft. Kilian ist so ein Außenseiter, dem der Sieg auch gar nichts nutzt, der weiterhin Brutalität der restlichen Gesellschaft ausgesetzt ist, der auch ganz zum Schluss in einen Baum klettert, wenn dieses vermeintliche Happy End kommt. Da machen die beiden schon in den Details ein paar ganz interessante Sachen.
Ist ja vielleicht auch gar nicht so leicht, diese finstere, fantastische Geschichte heute zu erzählen. Der Max, der die Freikugeln gießt, um Agathe zu erringen, aber damit auch Unheil anzieht, natürlich, wenn man das Böse beschwört. Die Aktualisierung in Nürnberg, der fällt jetzt auch nicht wirklich was Neues ein. Das ist eine formale Aktualisierung, aber kein neuer Blick.
Ja, im Großen und Ganzen muss man das so sagen. Nina von Mechow hat die Ausstattung, Bühnenbild und Kostüme besorgt. Das ist so eine Comic-Grafik-mäßige Anverwandlung von Wald und Bergen. Hat auch ein akustisches Problem. Die große Bühne ist so gut wie vollkommen leer. Das hilft den Sängern natürlich nicht. Und ein echtes Problem in dieser Oper sind natürlich die Dialoge, die immer wie in den deutschen Singspielen so ein bisschen in ein Loch fallen. Jetzt sind Wieler und Morabito auf die Idee gekommen, diese Dialoge aufzunehmen. Die werden also vorwiegend geflüstert, wie innere Stimmen, die miteinander in einen Dialog gehen oder auch verschmelzen. Das macht die Handlung wirklich nicht klarer, sondern selbst wenn man das Stück gut kennt, denkt man immer wieder, wer spricht hier gerade nochmal?
Zwei große Frauenrollen gibt's, die wären ja vielleicht auch Ansatzpunkte für eine Neulesung dieser Oper. Die Braut Agathe und Ännchen, ihre Cousine. Fällt der Regie dazu was ein?
Da haben sie eine der wenigen wirklich gelungenen Szenen, denn sie gehen davon aus, dass das im Grunde eine Figur ist. Agathe verhandelt sozusagen mit sich selbst, wenn es irgendwie um heiterere Szenen geht. Und nach der Wolfsschlucht, da wird dieses Warten, dieses zermürbende, quälende Warten sehr schön gespielt. Von beiden, von Veronika Loy als Ännchen und der auch musikalisch herausragenden Julia Grüter, die wir jetzt hören. Julia Grüter kann diese langen, ausgedehnten Phrasen wirklich wunderbar singen, auch in den Ensembles. Tristan Blanchett ist ein hinreichend heldischer Max und Sekyung Kim ein dämonischer Kasper. Vor allen Dingen aber Roland Böhr, der GMD, dirigiert das hinreißend. Das Orchester ist in Topform. All das Düstere, Geheimnisvolle, das die Inszenierung dann doch vermissen lässt, spielt sich in der Musik ab in Nürnberg.
Ein musikalisch gelungener, regiemäßig wenig vorwärts treibender, kann man vielleicht sagen, Freischütz von Karl-Maria von Weber am Staatstheater in Nürnberg. Uwe Friedrich, vielen Dank. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau, da geht's zunächst um Protest in Hollywood gegen die Übernahme von Warner Bros. Durch Paramount.
Über 1000 Schauspielerinnen, Drehbuchautoren und Regisseure sprechen sich in einem offenen Brief gegen die geplante Fusion der Filmstudios aus. Darunter Kinogrößen wie Joaquin Phoenix, Yorgos Lanthimos oder Kristen Stewart. Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird und zu welchen Bedingungen, heißt es in dem offenen Brief. Die Unterzeichnerinnen sind überzeugt, dass die Fusion dazu führen wird, dass weniger Filme gedreht werden und damit Jobs in der gesamten Branche verloren gehen. Außerdem befürchten sie, dass die Machtkonzentration Einfluss auf die Vielfalt der Geschichten haben wird. Der Deal zwischen Paramount und Warner Bros. Wurde im Februar in die Wege geleitet. Er wird derzeit von Behörden und Aktionären geprüft und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Eben noch Kulturhauptstadt und jetzt Kahlschlag. In Chemnitz flirten mehrere Stadtratsfraktionen mit der Option, Oper und Schauspiel zusammenzulegen. Die Zukunft des Schauspielhauses ist schon lange Thema in der sächsischen Stadt. Sanierung oder Neubau, das war bislang die Frage. Doch jetzt hat die SPD-Fraktion vorgeschlagen, einfach auf das Schauspielhaus zu verzichten und das Programm der verschiedenen Sparten stattdessen auf der Opernbühne aufzuführen. Die Theaterleitung ist fassungslos. Generalintendant Christoph Dittrich erläutert, was der Vorschlag für die Stadt Chemnitz bedeuten würde.
Es würde auf eine Halbierung des Theaters hinauslaufen. Wenn das überhaupt reicht, dann natürlich muss man auf Bühnen auch einmal probieren. Es würden Dinge wegfallen und unmöglich, die die Substanz des Theaters hier in der Stadt Chemnitz ausmachen. Und unabhängig davon ist die Opernhausbühne auch keine Schauspielbühne. Das Haus ist als Opernhaus strukturiert. Es hat einen sehr großen Orchestergraben. Es würde von den Sichtachsen, von den akustischen Verhältnissen kaum seriös Schauspiel drinnen stattfinden können.
Der Vorschlag gehört nach Ansicht von Christoph Dittrich daher vom Tisch. Und auch Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruschinski kritisierte den Vorschlag als existenzielle Bedrohung für das Schauspiel. Ein lange verschollenes Werk des Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner ist wieder aufgetaucht. Es handelt sich um ein Doppelbildnis. Auf der Vorderseite porträtierte Kirchner seinen Freund, den Archäologen und Kunsthistoriker Botho Graef, auf der Rückseite dessen Partner. Das Blatt gehörte zu einer Schenkung, die Kirchner 1918 der Stadt Jena überließ und die infolge der NS-Aktion entartete Kunst nahezu vollständig verloren ging. Nun wurde die Lithografie überraschend auf dem Kunstmarkt entdeckt und für die Kunstsammlung Jena gesichert. Am Mittwoch soll sie erstmals öffentlich präsentiert werden. Als verschollen galt auch eine originale Filmrolle des französischen Kinopioniers Georges Méliès. Jetzt ist der 45 Sekunden lange Film mit dem Titel Gugus et l'Automate wieder aufgetaucht in einer alten Holzkiste auf einem Dachboden in den USA.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Dankeschön. Das Entlastungspaket in Sachen Energiepreise, die Lage an der Straße von Hormus und europäische Reaktionen auf die Wahlen in Ungarn. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.